Also ein bisschen Epidemiologie, ein bisschen Politik, weil das entspricht unserem Fach. Also als Einleitung in die komplexen anderen Darstellungen, wie gesagt, erwarten Sie einen bunten Strauß von verschiedenen Aspekten zur Lebenserwartung, die aber zweifellos steigt und steigt und steigt und wir wissen nicht, wohin sie steigt. Vielleicht sind wir sogar unsterblich. Ich würde das gar nicht ausschließen. Unser Fach, die Sozialmedizin, Public Health heißt jetzt moderner, ist die Lehre für und von der Gesundheitspolitik. So steht es im Buch. Für die Gesundheitspolitik, indem wir der Politik praktisch oder theoretisch oder hin und wieder, je nachdem wie uns zugehört wird, Lösungsvorschläge anbieten, wenn ein Problem besteht, sei das die Pandemie, sei das die E-Zigarette wie jetzt oder sei das Ebola, was immer Sie wollen. Und dann kann die Politik darauf evidenzbasiert entscheiden. Manchmal tut sie es, manchmal tut sie es nicht. Und nachher, wenn die gesundheitspolitische Entscheidung gefallen ist, dann kann man sich anschauen mit wissenschaftlichen Methoden, ob das sinnvoll war, welche Effektivität tatsächlich eine bestimmte Maßnahme hatte. Aber wir sind, das möchte ich gleich sagen, keine Politiker, sondern nur politisch Interessierte und haben, das hat mit Parteipolitik oder sonst was nichts zu tun. Wir beschäftigen uns seit 1976 mit dem Thema Lebenserwartung. Das war die Zeit, wo die Gesundheitspolitik begonnen hat, gell? Lebenserwartung in Österreich. Damals war die Fragestellung, warum ist das so, dass die Frauen eine bessere Lebenserwartung haben als die Männer? Und wir waren also noch ganz unter amerikanischem Einfluss auf der behavioristischen Schiene. Das ist alles der Lebensstil. Allein heute wissen wir, es ist nicht nur der Lebensstil. Es sind auch die hormonelle Ausstattung, die uns Männer zum Nachteil gereicht. Manche sagen, es sei nicht so, das hängt ab von der Gesichtspunkt. Ein bisschen Epidemiologie, nicht allzu viel, nur damit das Thema also plastisch dargestellt werden kann. Im Buch steht, der wichtigste einzelne Indikator zur Beurteilung des Gesundheitszustands einer Bevölkerung ist die Lebenserwartung. Mit diesem einen Parameter kann man sagen, wie geht es dieser Bevölkerung ganz grob. Sie haben alle die Medien verfolgt, die jetzt also voll des kulturpessimistischen Ansatzes sind. Na ja, die Lebenserwartung steigt, aber die Leute sind dann viel kränker und alles das. Natürlich mit zunehmendem Lebensalter kommen also viele Erkrankungen, aber es ist eine Frage der Sichtweise und wir sind Kulturoptimisten, wenn man so will, jetzt von der Einstellung, nicht von der wissenschaftlichen Ausrichtung. Ich habe mich da selber ins Spiel gebracht. Man soll immer Betroffenheit auslösen, indem man sich selber ins Spiel bringt. A, mit einem Jugendbildnis. B, wenn man eingibt in die Lebenserwartungsrechner des Statistischen Zentralamts, das können Sie gern morgen tun zum Gaudium Ihres Umfeldes, dann habe ich zu erwarten, dass ich mit 84,9 abtrete. Wenn ich eine Frau wäre, mit gleichem Geburtsdatum 87,5. Diese Zahl bringt mich natürlich zum Grübeln, weil das ist so in etwa, wie meine Eltern alt geworden sind. Und jetzt beginne ich mit mir zu handeln, das können Sie alle tun. Wie ist mein biologisches Alter? Das biologische Alter gibt es auch, schöne Rechner dazu, ist natürlich wesentlich geringer als mein demografisches Alter. Ich gehe dann darauf noch ein, dass wir verschiedene Alter haben. Und wenn ich mir denke, mein Lebensstil und die Krankengeschichten meiner Eltern mit meiner noch nicht vorhandenen Krankengeschichte vergleichen, na, vielleicht ist noch was drin. Aber wie gesagt, mit dem muss ich in etwa rechnen, kostet der Allgemeinheit, nachdem ich ja Emeritus-Gage beziehe, die noch immer 97,5% des Letztgehaltes ist, kostet ich einen Haufen Geld. Auch Thema kommt dann politisch. Sollte ich 100 werden, dann werde ich mathematisch, statistisch 100,4, was aber nicht ausschließt, dass ich 108 werde wie diese Dame. Und darüber hinaus ist überhaupt kein Ende abzusehen. Nicht? Bei meinem Lebensstil ist das überhaupt keine Frage. Wird auch John Wayne und so weiter. Also das nur, wie alt kann man werden, wissen wir eigentlich nicht. Im Thema haben wir gehabt die Bevölkerungspyramiden. Zunächst einmal rein, es sind keine Pyramiden. Genauso wie es auch keine Ernährungspyramiden gibt. Es gibt höchstens Dreiecke. Aber hier, das ist, hat mit einer Pyramide überhaupt nichts zu tun. Eine Pyramide oder ein Dreieck wäre die schlechteste aller Bevölkerungsstrukturen, weil das hieße, viele, viele Leute werden geboren, sterben zusammen, fürchterlich. Das Idealbild wäre nicht die Pyramide, wäre nicht das Dreieck, wäre die Walze. Alle werden geboren, gehen gleich hoch runter und dann eines Tages ist es Schluss. Aber Sie sehen, die Veränderungen sind klar. Also die Urne, weil es Altersurne heißt, im Jahr 2050 schaut diese demografische Darstellung einer Urne im weitesten Sinne ähnlich. Mich hat der Kollege Thalhammer hier darauf aufmerksam gemacht, dass das Altersurne heißt und hat mich dabei sehr inniglich angeschaut. Die Lebenserwartung explodiert. Sie steigt nicht, sie explodiert. Schauen Sie bitte das nur an bei den Damen, 1943,3, 84 und 90,6 im Jahr 2060. Lebenserwartung, wenn wir sie so darstellen, ist es immer die zum Zeitpunkt der Geburt. Also wenn eine junge Dame heute auf die Welt kommt, hat dieses Mädel eine 50-prozentige Chance, 100 zu werden. Mit allen Folgen, die es da so gibt. Aber wir haben immer Lebenserwartungen. Wie ich Ihnen gezeigt habe, 100. Geburtstag, wenn ich den hätte, habe ich noch immer eine Lebenserwartung. Und wenn ich 101 werde, 102 werde, kann man das mathematisch ausrechnen, bis ich eines Tages nur mehr 20 Minuten habe. Theoretisch. Aber praktisch wissen wir nicht, 108 war es in Österreich schon da. Also wir werden dann sehen, dass wir die Sicht über die Lebenserwartung, die ja oft diskutiert wird, manchmal beklagt wird, wohin soll das führen, dass man die auch grundsätzlich anders darstellen kann. Das kommt dann später. Warum ist das mit der Lebenserwartung so? Natürlich, wir in der Medizin, wir in der Präventivmedizin haben unseren Beitrag geleistet. Der ist mehr oder minder, wie man es heute sieht, groß, aber in erster Linie geht es auch um die Wirtschaftskraft, um die Ernährung, um die Bildung, wie ich noch auszuführen habe. Wir müssen aber hier natürlich hinweisen in der Medizin, die Siege und Triumphe in der Vorsorgemedizin vom Impfen, was ja überhaupt das Größte in der gesamten Medizin ist, wenn es um Effektivität geht. Unfälle, klarerweise haben wir sehr, sehr bei den Arbeitsunfällen sehr viel zusammengebracht. Und auch bei den Kfz-Unfällen. Und Kfz-Unfälle sind ein typisches Beispiel, das trifft mehr junge Männer als jüngere Frauen. Und wenn ich einen jüngeren Mann, was immer jung ist, können wir noch diskutieren, am Leben halte, gewinne ich natürlich viel mehr Lebenszeit, als wenn die aufopfernden Kliniker mich eines Tages am 100. Geburtstag noch ein Stückchen weiterbringen. Die Zahnmedizin ist vielleicht auf die Lebenserwartung nicht so toll. Mutter-Kind-Pass, nicht? Der typische Beispiel, wenn ich am Lebensbeginn Leid und Leben, Leid vermeide, Leben bewahre, dann gewinne ich ein ganzes Menschenleben. Also das ist für die Lebenserwartung eine fantastische Sache. Jetzt ist die große Frage mit der Lebenserwartung unterschieden Mann und Frau. Ist es so, dass die Männer kürzer leben oder ist es so, dass die, wer ist ja sozusagen schuld? Die Frauen leben länger als die Männer sind eh okay und oder ist es, weil die Männer kürzer leben? Und da gibt es unzählige Arbeiten, eine rezentere herausgenommen, und die zeigt eindeutig, die Männer sind es. Also disproportionate high mortality levels of specific male subpopulations are the central cause of the extent of sex differences in life expectancy. Also wir, die männliche Teil der Bevölkerung, sind es, die nicht die Lebenserwartung haben, die sie haben könnten. Und innerhalb der männlichen Population sind es wieder Subgruppen, die wir zum Beispiel in Österreich sehr genau bereits kennen. Das sind weniger gebildete Herrschaften, die im Osten Österreichs wohnen, im Gegensatz zu Damen, die im Westen Österreichs und gebildet sind. Österreich ist ein epidemiologisches Laboratorium par excellence. Da kann man alles sehr schön zeigen. Das zweite ist, ich habe schon darauf hingewiesen, es geht um Bildung oder Nichtbildung. Wobei Bildung nicht ist 3 Doktorate und 5 Magistertitel, sondern kann ich mit der Information, die mir gegeben wird, umgehen und in mein tägliches Leben integrieren. Und eindeutig, wieder eine mehr oder minder rezente Arbeit, zeigt Life Expectancy and Disability-Free Life Expectancy. Das ist ja auch wichtig, dass wir unsere Life Expectancy möglichst mit geringer Behinderung ausleben. We are directly related to the level of education. Daher, Bildung, 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 und wenn wir aufgehört haben, die Bevölkerung und die Bildungsangebote zu machen, dann sollten wir gleich wieder weitermachen. Es geht immer um die Bildung. Dann wird das Leben in jeder Beziehung besser. Dieses Buch zeige ich nicht nur, weil es wunderbare Zitate enthält, die Sie auch von mir haben könnten, aber ich tue mir so leichter, weil ich mich verstecken kann, weil es ein bisschen griffigere Sachen sind. Franz Fischler, Wolfgang Lutz, Zukunft denken. Darf ich Ihnen dieses Buch für den Sommer empfehlen? Es ist eine kulturoptimistische Bibel, es ist schön zu lesen, es ist in Dialogform gehalten und ich habe mir erlaubt, einige Zitate herauszunehmen. Zum Beispiel, also Franz Fischler kennt man, Wolfgang Lutz ist ein Bevölkerungsforscher. Kaum jemand ist sich bewusst, dass wir unsere Lebenserwartung in einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit erhöhen. Wir gewinnen jedes Jahr im Durchschnitt 3 Monate an Lebenszeit. Also was dann alles uns immer erzählt wird, dass uns die Nahrung vergiftet und die Umwelt und alles Mögliche, kann so arg nicht sein, wenn man an die Lebenserwartung schaut. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Publikation oder Sichtweise. Faster increase in human life expectancy could lead to slower population aging. Ist ein bisschen schwierig, wenn man nur den Titel liest, aber was sagen die Autoren? Das, was wir dauernd denken und was die positive Botschaft ist. The conventional view that faster increase in human life expectancy would lead to faster population aging is based on the assumption that people become older at a fixed age. Und das ist nicht wahr. Wir werden nicht ab 50, 60, 70, 80, 90 einfach alt. Eine Alternative ist es, sich anzuschauen, wie lange habe ich noch zu leben. Deswegen habe ich mein Beispiel gebracht. Also, das stimmt mich froh. Vielleicht auch meine Mitarbeiter, die mich noch immer länger erdulden müssen. Normalerweise wird dabei gelächelt. Also jemand mit 60 Jahren ist heute im mittleren Alter, kann man sagen. Sehr verkürzt, vor 200 Jahren war man damit schon sehr alt. 60 ist das neue 50. So, hingeschlänzt. Ja? Also unser Begriff zum Alter, unsere Vorstellungen sind alt, im wahrsten Sinne des Wortes, sind tradiert, historisch gewachsen, wurden uns übertragen. Dabei ist das demografische Alter, dem ich nicht entgehen kann. Also ich bin geboren am, dem kann ich nicht entgehen. Das steht im Pass, das steht in jedem Dokument. Das biologische Alter ist ganz was anderes. Das ist das, schauen wir meine Befunde an, wie schaut das aus, wie alt sind die Eltern geworden und alles das. Das ist, also bei mir zum Beispiel nach den Tests, die vorliegen, 7 Jahre jünger als mein demografisches Alter. Fragen Sie mich nicht, wie hoch mein demografisches Alter ist. Und dann gibt es ein drittes Alter, das ist das Funktionelle. Es gibt noch viele andere Alter, soziales Alter. Funktion, welche Funktion kann ich erfüllen? Der langen Rede kurzer Sinn, wir haben politische Herausforderungen. Politische Herausforderungen, ich streife nur ein paar, weil da kann man natürlich ganze Konferenzen abhalten und Ministerkonferenzen, wir treffen einander. Die Lebenserwartung steigt und steigt und steigt. Wir sprechen ja nicht von der Überalterung, das sollte unter Strafe gestellt sein, wenn jemand noch einmal sagt Überalterung, sondern wir haben einen demografischen Umbau der Bevölkerung und das ist überhaupt nichts Neues. In der Medizin als Auswirkungen auf die Therapie, da gehen wir heute nicht extrem in die Tiefe, in die Prävention, da hören wir noch was, und extrem in die Pflege hat es große Auswirkungen. Immer mehr Menschen über 65 haben wir, werden wir haben. Schauen Sie sich das an, 2013, 20, 30, 260, also klarerweise. Und hier kommt wieder die Definition des Alters. Über 65 glaubt man, man ist uralt, weit gefehlt. Manche natürlich können durch Arbeit, soziale Umstände, mangelnde Bildung schon sehr alt im klassischen Sinne sein. Natürlich wird etwas zunehmen, weil die immer wieder, der hat immer mehr Demente. Wir haben das vor vielen, vielen Jahren schon mit Professor Heidinger publiziert, dass die Demenz zunehmen muss, quantitativ, epidemiologisch, aber keineswegs eine Conditio sine qua non ist. Diese Dame, die ich Ihnen zeigen darf, Sie haben gefragt, die ist bei weitem nicht dement, überhaupt nicht dement und hat hier Urenkelkind. Und Urenkelkinder haben ist normal heute, ist üblich geworden, was früher nicht der Fall war, klarerweise. Die Politik hat weitere Aspekte, Zuwanderung, ich lasse jetzt, gehe sicherlich nicht ein jetzt auf das Asylthema, aber die Zuwanderung, die wir brauchen, das weiß jeder, die Frage der Altersgrenzen, die sicherlich zu überdenken sind, dann sagt man, das werden steigende Gesundheitsausgaben kommen, wir haben angeblich ein Pensionsproblem oder tatsächlich ein Pensionsproblem. Ich komme wieder auf die Autoren Fischler und Lutz zurück, die sagen, wir brauchen kein gesetzliches Pensionsalter. Und da verstecke ich mich ein bisschen, weil ich derselben Meinung bin. Aber wenn es die zwei sagen, ist vielleicht politisch auch ganz gut. Ne? Und jetzt wird es schön für uns Uni-Leute. Was sagen die so schön? An den Universitäten beispielsweise ist das ein Unding. Da müssen Professoren nach der Abschaffung der Emeritierung im Jahr 2002 mit 65 Jahren in Pension gehen, obwohl viele in diesem Alter erst den Gipfel ihrer wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit erreicht haben. Also der letzte Part, ich meine, bei aller Selbstkritik, also den Gipfel kann man streiten. Aber ich darf also berichten aus der eigenen Erfahrung. Erstens einmal hatte ich das unendliche Glück und habe es noch, dass mein Stichtag vor 2002 war, deiner auch, Herr Präsident, gell? Wir sind also nicht betroffen. Und dass der Professorenverband, die standespolitische Vertretung, die einzige Vertretung war, die sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, dass das Pensionsalter abgesenkt wird. Ich glaube, das ist auch ein Unikum. Also, die These, die wir voll unterstützen jetzt, auch nicht nur von Lutz und Fischler, es gibt keine Evidenz, weder medizinisch, psychologisch, sozial, für fixe Pensionsgrenzen. Totale Flexibilisierung oder Flexibilisierung. Wobei, noch einmal, die Sozialmedizin nicht dafür zuständig ist, wie man das tatsächlich macht. Wir reden uns sozusagen leicht bei dem faktischen Pensionsalter, das Sie alle kennen, das wir derzeit haben. Und es gibt also böse Stimmen, dass es Berufsgruppen gibt, wo es noch weiter unterliegt. Dass das verändert werden muss und bereits sich ändert, ist klar. Noch ein Punkt, die Aufwendungen für das Gesundheitswesen werden steigen, ja, selbstverständlich werden sie steigen und das ist gut so. Und wir sollten ja nicht in medizinischen Kreisen immer jammern, wir müssen sparen, wir müssen wirtschaftlich handeln, sparen müssen wir nicht. Nicht mehr finanzierbar, vergessen Sie das, selbstverständlich ist es nicht ein Finanzierungsproblem, sondern ein gesellschaftliches Verteilungsproblem. Das waren ein paar politische Geschichten und ich schließe mit einem Herrn, dem gewisse, revolutionäre Ideen nicht fremd sind und der in einem ganz schönen Alter bereits ist. Das ist der Gentleman. Der ist also 78 und gibt also der Kurier ganz schön Gas, würde man sagen, wenn man nicht in der Gesellschaft der Erste wäre. Und sein Motto ist, alt sein heißt nicht die Ruder einziehen. Danke vielmals.